Hallo und herzlich willkommen zu deinem ganz besonderen Podcast. The Era of the New Woman, dem Podcast für die erfolgreichen Frauen der neuen Zeit. Mein heutiger Interviewgast ist Heike Henkel. Heike, schön, dass du heute da bist.
Ja, hallo, ich freue mich auch.
Ja, du warst ja damals in den Zeiten, in deinen Hochzeiten auch so mein Idol. Ich war zwar damals eigentlich Kunstturner, aber habe auch Leichtathletik gemacht. Von daher war ich natürlich immer ganz begeistert. Und wenn ich mir deine Wettkampfergebnisse so angucke, wo wir natürlich gleich drauf kommen, dann war das schon doll damals zu meiner Zeit. Aber viel wichtiger, du warst der Ausgangspunkt dafür, dass ich jetzt im Podcast ja schon eine ganze Weile sehr, sehr viele Olympionikinnen und Weltmeisterinnen hatte, weil wir sind ja schon eine ganze Weile auf LinkedIn verknüpft und ich hatte dich damals gefragt, ob du nicht Lust hättest, mit dabei zu sein. Ja, und so ist es jetzt doch einiges mehr geworden und ich freue mich sehr, dass du dann auch heute mit dabei bist und wir ein wenig ins Eingemachte gehen dürfen.
Ja, ich bin gespannt.
Ja. Von daher, bevor wir starten, natürlich wie immer mal kurz das Intro, damit jeder weiß, wer du auch bist, weil kann ja auch sein, dass dich jemand nicht kennt. Heike ist nämlich die bislang einzige Hochspringerin weltweit, die in drei aufeinanderfolgenden Jahren Europameisterin, Weltmeisterin und Olympiasiegerin wurde. Die Goldmedaille bei den Olympischen Sommerspielen 92 in Barcelona war der Höhepunkt ihrer einzigartigen 20-jährigen Sportkarriere. Mit der Höhe von, sage und schreibe, 2,07 Meter hielt sie lange den Weltrekord in der Halle, wo sie ebenfalls Weltmeisterin und zweimal Europameisterin wurde. Bis heute sprang keine deutsche Frau höher als Heike Henkel. In über 40 Wettkämpfen überquerte die 20-fache deutsche Rekordmeisterin die magische Höhe von 2 Metern. Zahlreiche Ehrungen zur IAAF Weltleichtathletin des Jahres, Deutschlands Sportlerin des Jahres und sogar zwei Bambis begleiteten die gebürtige Kielerin als Sportidol mehrerer Generationen. Und wie gesagt, da gehörte ich mit dazu. Vom Bundespräsidenten erhielt Heike Henkel das Silberne Lorbeerblatt, in Nordrhein-Westfalen das Landesverdienstkreuz. Für ihren Kampf gegen Doping wurde sie mit dem Rudolf-Habig-Gedächtnispreis ausgezeichnet. 2022 wurde Heike Henkel in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen, gewählt von der Deutschen Sporthilfestiftung und Deutschlands Sportjournalisten. Heike ist heute Mentalcoach und Speakerin. So viel dazu. Jetzt gehen wir in die Tiefe, liebe Heike. Ich hatte ja gerade schon gesagt, du bist bislang die einzige Hochspringerin weltweit, die eben in diesen drei aufeinanderfolgenden Jahren Europameisterin, Weltmeisterin und Olympiasiegerin wurde. Und deine Höhe wurde bis heute von noch keiner Frau getoppt. Was ist das für dich so bis heute für ein Gefühl nach all diesen Jahren?
Ja, also das ist mit den drei aufeinanderfolgenden Jahren, das war mir lange gar nicht bewusst, das wurde mir dann erzählt. Ja, was ist für ein Gefühl? Also für mich war es schon einfach wichtig, als ich meine erste Medaille bei Europameisterschaften geholt habe, dass es so weitergeht. Das wünscht natürlich jede Athletin, jeder Athlet. Aber das war tatsächlich mein Ziel. Und ja, hat wunderbar geklappt. Und da bin ich natürlich sehr froh drüber. Und dass jetzt in Deutschland noch keine höher gesprungen ist, ja, ist ein bisschen schade. Wir haben Talente oder Talente gehabt, aber Talent allein reicht halt oft nicht. Und ja, deshalb müssen wir uns vielleicht noch ein bisschen gedulden. Vielleicht passiert es ja doch nochmal.
Hast du eine Idee, woran das liegen könnte? Ich meine, es ist jetzt ja echt schon lange her und es kann ja eigentlich nicht sein, dass über eine so lange Zeit keine Frau es geschafft hat, da wirklich drüber zu kommen, weil wir kennen es ja, also ich kenne es aus dem Kunstturn, wenn ich mir heute anschaue, was die im Kunstturn machen, da frage ich mich auch, hallo, wo soll das nach hinführen, wenn die am Boden Dreifachsalti und ähnliche Dinge machen, das war damals noch Welten entfernt, hast du irgendwie eine Idee dafür?
Ja, wenn man mal international guckt, da bin ich, glaube ich, auch irgendwie auf Rang 5, also die überhaupt jemals so hochgesprungenen Damen, dann zeigt uns das ja erstmal offensichtlich, wie schwierig es das ist, so hoch zu springen und dass Talente nicht vom Himmel fallen. Also Hochsprung gibt es da jetzt schon Ewigkeiten, viele Jahre. Und auch der Weltrekord draußen hat ja auch über 30 Jahre gehalten. Also das hat vielleicht damit zu tun, Erstmal muss man über seine eigene Körperhöhe springen, was ja schon eine Überwindung ist. Da muss man diese verdammte Latte irgendwie überqueren. Ja, und das sind schon mentale Herausforderungen, die ja auch nicht auf Sekunden ausgerichtet ist, sondern oft auf Stunden, weil ein Wettkampf auch lange dauert. Das heißt, man wechselt immer so zwischen An- und Entspannung. Also sind einfach viele Dinge zu beachten. Und dann hat man noch diese Höhe im Kopf. Und im Kopf ist so eine Höhe noch unwahrscheinlich hoch. Also hat mit der Realität nicht so viel zu tun. Im Kopf erscheinen einem ja oft die schwierigen Dinge oft viel größer. Und so ist das halt auch mit den Höhen. Also wenn man sich damit nicht beschäftigt und auseinandersetzt und sich daran traut, das Zutrauen hat, dann ist es auch schwierig, solche Höhen zu überwinden. Aber ich habe das halt mehrmals getan, auch mental, und von daher hat es bei mir wirklich gut geklappt. Und ja, da, so bin ich halt immer mit Freude im Wettkampf und vor allem mit Freude über 2 Meter gesprungen.
Das glaube ich gern. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du tatsächlich diese 2,7 Meter überwunden hast und auf der Matte gelandet bist und es irgendwie wahrscheinlich gar nicht wahrhaben konntest? Wie war das für dich?
Ja, ich kann mich noch genau erinnern, das waren deutsche Meisterschaften in Karlsruhe. Also ganz unspektakulärer Wettkampf. Ich hatte schon gespürt, dass der Tag gut läuft. Ich glaube, ich bin insgesamt, glaube ich, nur 3 Höhen gesprungen. Also, weil es waren zumindest total wenig, weil ich war so fit und habe immer Höhen ausgelassen. Ich wusste aber, der hat auch sehr lange gedauert, weil in der Halle ist man immer noch so. Die Weitspringer, Stabhochspringer, die Hürdenläufer zwischendurch. Wir mussten immer quer durch, mussten also sehr lange warten, bis wir überhaupt dran waren. Ja, und als ich die übersprungen bin, also ich kann mich noch erinnern, wie es vorher war, bevor, also wirklich, als ich da stand. Ich hatte gespürt, ich bin eigentlich relativ dicht an der Latte, also noch ein bisschen nach hinten korrigiert. Und habe dann aber tatsächlich noch gemerkt, das ist manchmal so in Sekundenbruchteilen, dass ich relativ dicht bin, habe sehr kurz getreten am Ende und habe noch gedacht, steigen, steigen, steigen. Habe den rechten, nee, den linken Aufleger fixiert, damit ich auch wirklich steige. Also nicht direkt zur Latte hingeguckt, sondern zu diesem Aufleger. Ja, und bin dann zum Glück auch tatsächlich hoch genug gestiegen. Und danach ist das unglaublich. Also da hat man was ganz Tolles geschafft und habe mich ja auch riesig gefreut. Ja, so einen Tag hat man halt nicht alle Tage, ne? Ist halt immer Tagesform, ob man dazu bereit ist, ob man fit ist und ja, ob man es dann tatsächlich auch auf die Bahn bringt.
Jetzt bist du ja als Mentalcoach und auch Speakerin unterwegs und ich bin mir sicher, die Frage kriegst du ja öfter zu hören und coacht ja auch entsprechend Menschen dahin. Was sind so für dich die Merkmale, die du in deiner Karriere hattest, um dahin zu kommen? Also diese Qualitäten oder was auch immer es ist. Wo sagst du heute, das sind genau die Aspekte, die mich dahin geführt haben?
Also ich glaube, ich war sehr gut in der Lage, das war mir wichtig, immer den Fokus auf das zu legen, was wichtig ist und was gerade wichtig ist. Also im entscheidenden Moment sozusagen da zu sein. Viele gibt es ja, es gibt ja so Trainingsweltmeister, sage ich jetzt mal. Da war ich eher immer ein bisschen zurückhaltend. Also ich glaube, ich hatte ja einen ganz guten Blick auf meinen Körper, habe da nicht übertrieben. Ja, vielleicht manchmal ein bisschen zulässig, aber ich glaube, im Nachhinein denke ich, ich brauchte auch eher diese Ruhe im Training, diese Entspannung, um dann tatsächlich im richtigen Moment da zu sein. Ich hatte ja auch den Spitznamen Schlaraffia-Tiger, also in der Halle oder auf dem Platz. Und beim Training war ich eher Schlaraffia und im Wettkampf war ich dann der Tiger oder die Tigerin. Ja, und dann habe ich später auch entdeckt, mit Visualisieren zu arbeiten, also wo ich eben schon von den Höhen sprach, mir tatsächlich diese hohen Höhen vorgestellt habe oder auch den Moment, wie ich darüber springe. Damit verliert man ja, wenn man das regelmäßig macht und trainiert, tatsächlich diese Angst vor neuen Dingen, vor schwierigen Situationen. Das war ja erstmal neu für mich, über 2 Meter oder höher zu springen. Also als ich die 2 Meter sieben gesprungen bin, hatte ich eigentlich schon längst die 2,10 Meter im Kopf.
Also du hast im Prinzip in deiner Visualisierung deutlich höhere Höhen als die, die du dann tatsächlich auch springst.
Ja, also als ich das Gefühl hatte, ich fühle mich sicher, beziehungsweise bin jetzt richtig heiß drauf, darüber zu springen, diese Höhe anzugehen. Ja, der Moment, wo man tatsächlich auf die nächste Höhe eingeht, ist natürlich in dem Moment, wo man dann die Höhe überspringt, also die 2,07 Meter. Da war für mich klar, okay, jetzt kannst du Richtung 2,10 Meter gehen. Das dauert immer ein bisschen, weil es ist dann auch nie dazu gekommen, weil ja, ich habe ja relativ zeitig dann aufgehört und dann war dieses Ziel irgendwann für mich nicht mehr ja, es war absolut indiskutabel, weil andere Dinge kamen, andere Prioritäten.
Okay, ja, gerade wenn du eben sagst, ne, du hast immer den Fokus genau da, wo es jetzt wichtig ist und du merkst, es gibt einfach andere Sachen, klar, dann geht es natürlich auch immer weiter verloren. Und ich habe auch mit vielen schon gesprochen, wie sie dann tatsächlich ihren Abschied letztendlich auch gefeiert haben, ausgestiegen sind. Ja, es ist natürlich auch schon eine völlige Veränderung, oder? Wie war das für dich damals, als du dann wirklich gesagt hast, okay, ich steige jetzt aus?
Ja, also ich bin ja nicht direkt ausgestiegen. Ich bin nach 92, wollte ich das ja auf jeden Fall 93 auch noch machen. Aber ich hatte natürlich noch andere Wünsche. Ich wollte Mutter werden und das hatte schneller geklappt als gedacht. Und so hatte sich es ergeben, dass ich ich glaube, es waren Weltmeisterschaften, ja, in Stuttgart damals, 93, nicht so richtig im Fokus den Hochsprung hatte, sondern eigentlich mehr so gedacht habe, okay, ich bin jetzt, da war ich schon schwanger und da war ich nicht mehr so locker, war ich nicht mehr frei, dann hatte ich Achillessehnenprobleme, die hätten medizinisch betreut werden müssen mit Medikamenten, das wollte ich nicht. Ja, und so gesehen, mit dem Abschied kam dann aber auch eine andere Freude. Also mein erstes Kind wurde dann geboren und insofern war der Abschied überhaupt nicht schlimm. Also die Zeit, ja, wo ich dann schon mal geguckt habe, Fernsehwettkämpfe, wo ich nicht dabei war, das kam eigentlich viel später, dass das mich so ein bisschen berührt hat. Aber nach meinem ersten Kind war klar, ich wollte eigentlich auch noch mal einsteigen, weil die Konkurrenz in Deutschland auch nicht so super stark war. Und ja, ich wollte einfach wissen, ob da noch was geht. Und man kann sich halt auch, also ich konnte mich jetzt nicht von jetzt auf gleich so richtig vom Hochleistungssport trennen und wollte es auf jeden Fall, ja, nach meinem Sohn auch noch mal probieren. Und das klappte ja auch eigentlich ganz gut. Ich habe dann ja noch mal, ich glaube, die Silber oder Bronze mal, ich weiß es gar nicht mehr, aber bin auch noch über 2 Meter gesprungen und habe Medaillen gewonnen, nicht die goldene und nicht keinen Weltrekord gesprungen, aber durchaus international mit dabei. Aber ich habe natürlich gemerkt, dass die Leistung nicht mehr so einfach abzurufen war, weil einfach viel Zeit für ja, Regeneration auch benötigt wird. Mit Kind war das ein bisschen schwierig.
Da passt das ganz gut. Du hattest im Vorfeld in unserem Vorgespräch auch den Satz geprägt, Erfolg ist keine Selbstverständlichkeit. Das ist ja auch ganz schön. Ich denke, könnte mir gut vorstellen, viele, die so naiv sind, sagen, ja gut, dann habe ich mal eben hier ausgesetzt, fange ich wieder an und dann werde ich schon wieder Weltmeisterin werden. Magst du da ein bisschen drauf eingehen, auf diesen Satz?
Ja, aber ich glaube, es gehört tatsächlich Demut dazu. Also auch in der Zeit, wo man erfolgreich ist, zu jedem Wettkampf oder in jeden Wettkampf zu gehen, dass man jetzt nicht das selbstverständlich ist, wenn man einmal über 2 Meter gesprungen ist, dass man wieder über 2 Meter springen. Also natürlich irgendwann kommt die Regelmäßigkeit, aber am Anfang ist es schon so, dass man sich immer wieder bewusst machen muss, ich muss das Gleiche tun, ich muss konzentriert bleiben. Also kann mich eigentlich nicht darauf ausruhen, dass ich es jetzt irgendwie einmal geschafft habe. Und ja, der Wiedereinstieg, zum Beispiel in einer Schwangerschaft, ist natürlich was ganz anderes als irgendwie eine ganz normale Pause. Ja, der ganze Körper verändert sich, die Muskulatur, die Bänder. Und da hatte ich keine Erfahrungswerte. Und so passierte auch mir es, dass ich ja eigentlich zu früh wieder eingestiegen bin in den Wettkampf, in das Wettkampfgeschehen und mich dann tatsächlich im Rücken verletzt habe, weil die Stabilität war leider nicht so da wie vorher. Und ja, habe ich lange nicht wirklich gut trainieren können. Also gerade mit schweren Gewichten oder so war, ich sag mal, 60, 70% möglich. Aber dann halt auch manchmal mit Schmerzen. Und das war einfach nicht angenehm. Deshalb tatsächlich, ja, die Ruhe bewahren und wirklich zu schätzen, was man bis dahin schon geleistet hat. Und ja, sich Zeit nehmen. Also ich würde im Nachhinein sagen, ich meine, das war jetzt bei mir am Ende der Karriere, aber wenn man so mittendrin ist, verletzt ist, sich wirklich Zeit nehmen, um sich auszukurieren, weil diese halbgaren ja, Verletzungen oder Gesundheitszustand, der danach wieder entsteht, das bringt überhaupt nichts. Also man muss wirklich, wenn man wieder einsteigt, sich wirklich fit und fühlen, damit ja das nicht einen mental auch so belastet, man ja, durch Schmerzen vielleicht gehindert wird oder eben ja der Körper noch nicht so weit ist.
Also letztendlich dann wirklich auch Achtsamkeit schulen, oder?
Absolut, achtsam mit seinem Körper umgehen.
Hm.
Das ist heutzutage etwa noch schwieriger geworden, weil es immer mehr Wettkämpfe gibt und immer mehr hochkarätige Wettkämpfe und kurz aufeinander folgen, öfter stattfinden. Da ist es noch viel wichtiger, vor allem auch die Trainer darauf zu achten, ihre Athletinnen und Athleten nicht zu überlasten, aber auch der Athlet ist natürlich gefragt, da wirklich achtsam mit sich umzugehen, weil Sport ist einfach nur eine begrenzte Zeit. Das Leben beginnt ja eigentlich erst danach.
Auf jeden Fall, ganz sicherlich auch, gerade was diesen Hochleistungssport auch angeht. Ich glaube, beim normalen Sport, den kann man sicherlich sehr, sehr lange auch durchführen. Aber klar, gerade was Hochleistungssport angeht, da ist ja irgendwann ist halt einfach Schluss. Also
Ja,
ich
das
glaube, auch
stimmt.
wenn
Und
du
ich bin ich.
mit 70 noch solche Höhen machen willst, wer weiß, keine Ahnung.
Ja, also ich bin wirklich froh, dass ich ohne Spätschäden aus dem Hochleistungssport rausgekommen bin. Das ist ja auch Lebensqualität, die dann später verloren geht, wenn ich, keine Ahnung, kaputte Knie, kaputten Rücken oder was auch immer habe. Deshalb kann ich nur jedem
Ja.
empfehlen, wirklich achtsam auf seinen Körper zu hören und ja, ihn zu pflegen.
Du hattest gesagt, der Hochleistungssport ist ein sehr hartes Geschäft und trotzdem kann man mit dem nicht wirklich verdienen. Jetzt kennen wir es, ne, aus dem Fußball, aus dem Tennis oder von anderen, ich nenne sie mal Glanzsportarten, wo auch sehr viel verdient wird. Aber dadurch, dass ich ja nun auch schon mit vielen anderen gesprochen habe, die sagen mir halt eben auch das Gleiche. Also es ist jetzt nichts, dass ich danach in Rente gehen kann und habe dann ein schönes Leben. Wie siehst du das, gerade weil du es auch so auf deiner Webseite ja auch stehen hast? Magst du ein bisschen eintauchen?
Ja, also kein Sportler fängt an, um damit Geld zu verdienen. Also sage ich jetzt einfach mal, ich will zumindest der absolute Großteil. Ne? Es geht darum, wirklich herauszufinden, was steckt in einem, wozu ist man in der Lage, wo sind die Grenzen, was, ja, was, wo ist mein Potenzial und das möchte ich irgendwie herausfinden. Das entwickelt sich einfach und natürlich auch, also Leichtathleten zumindest, kommen auch Startgelder und Sporthilfe, Unterstützung von Vereinen. Aber das führt eigentlich nur dazu, dass man diesen Sport überhaupt ausüben kann, dass man trotzdem nebenher eigentlich studieren muss oder bei der Bundeswehr oder bei der Bundespolizei ist, um ja in Ruhe wirklich diesen Sport, diesen Beruf, sage ich, für die Zeit ist es ja ein Beruf, ausüben zu können. Also wirklich sich eine Existenz aufbauen, ist schwierig. Es gibt für einzelne Sportler, die mehr verdienen. Da ist das wie mit Fußball oder anderen Sportarten. Also die Nachfrage bestimmt dann sozusagen den Preis. Fußball ist nun mal sehr beliebt. Das darf man eigentlich nicht vergleichen mit anderen Sportarten. Manche sieht man ja ein ganzes Jahr nicht. Es ist traurig. Die bringen tolle Leistungen und aber es ist einfach Realität. Es wird ja nicht die Leistung bezahlt, sondern es wird die Show bezahlt, es wird das Interesse bezahlt. Also da sind automatisch Sponsoren, ja, wenn sich heutzutage entgeht die Entwicklung sogar noch extremer. Es gibt ja Influencer, die haben, glaube ich, noch nicht mal bei deutschen Meisterschaften geschaut. Die haben unheimlich viele Follower und haben natürlich auch ihre kleinen Werbeverträge, sage ich mal. Es hat sich schon viel verändert. Viele, also ich sag mal, ein Gros der olympischen Sportarten muss nebenher noch irgendwie einen Job machen, studieren oder was auch immer, um überhaupt diesen Sport ausüben zu können.
Wie siehst du die Zukunft des Hochleistungssports?
Ja, also ich betrachte das natürlich auch wie alle immer nur so ein bisschen von außen, aber man hört natürlich auch den Athletinnen, Athleten zu. Dass gerade so Schwebezustände, wenn man mal verletzt ist und vielleicht auch die Leistung nicht bringt, aus dem Kader rausfliegt, dass dann ganz schnell Unsicherheiten entsteht. Und ich glaube, da fehlt vielen Athleten, Athletinnen so die Perspektive, ja, zu sagen, so, Egal, was passiert, du bist jetzt meinetwegen für 4 Jahre bis zu den nächsten Olympischen Spielen, wenn du Kandidat bist, das kann man ja sehen, ob jemand Talent hat oder nicht, dann wirst du voll unterstützt. Und das geht halt immer von Jahr zu Jahr. Ja? Also jedes Jahr müssen die Athleten alle darum bangen, ob sie im Kader bleiben, wie viel Förderung sie bekommen. Und da würde ich, glaube ich, würde ich mir mehr Sicherheit wünschen, wenn ich jetzt Athletin wäre. Also ich konnte mich immer auf meinen Verein verlassen, aber insgesamt sind die finanziellen Situationen ja in den Vereinen nicht besser geworden, im Gegenteil auch schlechter. Und also einfach zu sagen, wir unterstützen euch mit Geld, ist natürlich wunderbar. Und es gibt mittlerweile ja auch eine Rentenversicherung, das finde ich auch toll. Aber langfristig zu planen, dass die Athleten langfristig sich darauf einlassen können. So ist das immer irgendwie so ein bisschen so ein Ballonspiel, dass man, ja, bin ich dabei oder bin ich nicht dabei? Das finde ich immer ein bisschen schade. Also ich sage, würde ich jetzt mal so von außen betrachten. Also
Okay.
natürlich mehr Geld finanzieren in irgendeiner Weise, aber ich glaube, da geht es mehr darum, dass nicht die Athleten mehr Geld in die Hand bekommen, sondern dass es vielleicht Möglichkeiten gibt, günstige Wohnungen zu bekommen oder auch in Sportplatznähe, so, solche Dinge, ja. Wie man das jetzt organisiert, kann ich jetzt leider auch nicht sagen, aber das sind die Dinge, die einem Sportler helfen, dass sie beweglich sind, also mobil sind oder eben direkt am Trainingsort wohnen können, studieren können. Ja, also ich weiß noch aus
Dass
der
es ihm quasi
Vergangenheit,
leichter
dass,
gemacht wird.
ja, genau, ich kann aus der Vergangenheit weiß ich noch, dass welche in Aachen studiert haben und immer nach Leverkusen gefahren sind. Ich glaube, das waren Fechter. Und das wäre mir schon zu anstrengend, muss ich ehrlich sagen. Es sind nur 40 Minuten zu fahren, aber wenn Stau ist, hängst du halt da drin. Und
Ja.
je weniger diese Belastungen da sind, also ich glaube, umso entspannter, umso weniger Stress, umso weniger Verletzungen haben wir auch. Davon bin ich überzeugt.
Und sicherlich dementsprechend auch höhere Leistungen, weil du natürlich den Fokus
Genau.
ganz anders setzen kannst. Klar.
Würde ich auch sagen.
Ich mag mal einen großen Sprung machen, denn ich habe im Vorfeld ein Live mit dir gesehen, wo es um deine schönsten Kindheitserinnerungen geht. Das interessiert mich jetzt mal sehr, weil da bin ich jetzt in den ganzen Podcast noch gar nicht drauf eingegangen. Magst du da mal ein bisschen drüber erzählen, weil mir das super gut gefallen hat?
Ja, also ich habe kürzlich meine Biografie geschrieben und da habe ich mich natürlich auch mit der Kindheit auseinandergesetzt. Wie war ich eigentlich als Kind? Und da war ich schon, also ich bin ja auch bis heute noch eher introvertiert und habe mich aber total wohl in meiner Haut gefühlt. Bei mir im Garten gab es eine Schaukel, da saß ich unheimlich gerne drauf. Ja, die hatte mein Vater selber gebaut und die war auch noch besonders hoch, nämlich höher als so eine herkömmliche Schaukel. Man konnte also richtig Schwung nehmen, richtig hoch schaukeln. Das hat mir so viel Freude gemacht. Also man könnte fast meinen, mein Vater wusste schon, dass ich hoch hinaus möchte. Und bin natürlich auch so im richtigen Moment, also im Moment, die Biografie heißt doch Absprung im richtigen Moment. Und dann im richtigen Moment abzuspringen, dass man sich nicht verletzt, sondern wenn die Schaukel am höchsten ist, dass man dann abspringt. Das war immer so meine Challenge und habe dann gedacht, ja, das hat sich an mein ganzes Leben fortgesetzt. Also ein Absprung von Kiel nach Leverkusen oder auch im Moment, wo man Selbstzweifel hat, kritisch ist, auch da den Absprung zu finden. Und ja, und das war als Kind schon so, als Jugendliche. Und ich habe einfach auch eine schöne Zeit gehabt als Jugendliche, weil du fragtest, dass ich eine schöne Kindheit hatte. Also ich wurde zwar unterstützt von meinen Eltern, aber die haben mich in Ruhe gelassen. Also mit 14 habe ich angefangen. Da wollte ich natürlich mich vom Elternhaus so ein bisschen lösen, ne? Also mich emanzipieren. Und da wollte ich meine Eltern nicht unbedingt immer um mich haben. Aber ich habe übrigens auch viele andere Sportarten ausprobiert. Also ich habe eigentlich vor, wollte ich ja Turnerin werden, aber das hat sich ganz schnell erledigt, weil ich viel zu groß war und natürlich nicht so die Eleganz hatte von anderen, aber ich habe Basketball ausprobiert, habe Fechten ausprobiert, bin viel gesegelt und überhaupt alle Bootsarten ausprobiert, vom Kanufahren, kurz mal ein bisschen rudern. Also ja, also Segeln hat mir tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Das wäre vielleicht sonst meine Sportart geworden, wenn mich nicht ein Lehrer dann in der Schule entdeckt hätte für die Leichtathletik.
Ah, okay. Es erinnert mich so ein bisschen auch an Michael Schumacher, der ja auch ganz viel ausprobiert hat und der hätte auch irgendwie ein großartiger Tischtennisspieler werden können, aber ist dann ja doch ein bisschen in Richtung Formel 1 gegangen. Von daher schön, dass du dann letztendlich auch entdeckt wurdest. Du hast eben ein Wort gebracht, wo ich sowieso drauf eingehen wollte, das Thema Selbstzweifel. Kennst du aus deiner Karriere Selbstsabotage und Selbstzweifel? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen? Oder wie gehst du auch heute noch damit um? Weil das ist ja nichts, was nur im Sport ist. Es ist ja in jeder Unternehmerin. Wir kennen gerade dieses Imposter-Syndrom. Da sind ja auch ganz viel diese Selbstzweifel mit dabei. Wie ist das bei dir? Und wie würdest du als Mentaltrainerin, als Mentalcoach anderen sagen, wie sie damit umgehen können?
Ja, also es fängt meistens mit so Unsicherheiten an, so ein Wettkampf, wo es noch nicht so ganz so wichtig ist. Irgendwas passiert und bringt mich aus dem Konzept und nichts läuft so, wie ich mir es vorgestellt habe. Und im Extrem ist mir das dann 1988 bei den Olympischen Spielen in Seoul passiert. Ich hatte damals eine Vorleistung von 1,98, also war schon fast ganz oben in der Spitze angekommen. Mit 1,99 ging übrigens die Bronzemedaille weg. Also war mein Plan eigentlich auch irgendwie aufs Treppchen zu versuchen. Ja, aber dann war nicht so, wie ich es mir erwartet hatte. Und ja, habe mich von diesen negativen Eindrücken total beeinflussen lassen, hat mir das richtig reingezogen. Also das Dorf fand ich schon mal richtig scheiße. Und dann wurden wir nicht so empfangen, wie ich mir es vorgestellt hatte. Also wie ich habe ja 4 Jahre vorher in Los Angeles erlebt und das war noch bombastisch, wunderbar, tolles Publikum, tolle Atmosphäre. Und da in Seoul, das waren ganz andere Menschen. Die haben da halt ein bisschen gefrühstückt morgens und dann hat es auch ganz widerlich nach Fisch gerochen. Und so ging es dann natürlich los, dass meine Laune immer weiter in den Keller ging und ich eigentlich erstmal so Zweifel hatte, wo ich eigentlich hier bin. Nicht bei Olympischen Spielen, sondern irgendwo anders, auf der Kirmes oder so. Und ja, und dann ging es noch so weiter. Also ja, wenn mal eine negative Sache passiert, dann kommen so die nächsten so gleich. Und so war es dann mal, als ich meinen Anlauf ausgemessen hatte. Da war nämlich mitten in meinem Anlauf so eine Klappe und aus dieser Klappe kam so ein dickes Fernsehkabel raus. Und damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Und ich habe also wirklich erstmal an den Leuten gezweifelt, die dann die Veranstaltung gemacht haben, weil ich habe natürlich erwartet, dass ich perfekte Bedingungen bevorfinde. Und das war schon so eigentlich so der erste Fehler. Man findet natürlich nie perfekte Bedingungen und die Bedingungen verändern sich immer. Und in solchen Momenten sage ich auch dann meinen Klientinnen, Klienten, ja, also du wirst keine perfekten Bedingungen vorfinden. Du brauchst auch keine perfekten Bedingungen. Gut ist gut genug. Und du musst dich einfach darauf einstellen, darauf vorbereitet sein, dass solche Momente passieren können. Und eine Gelassenheit dadurch sich anzutrainieren, ja, also dass man. Also jeder hat das eigentlich auch mal, aber bei so einem großen Wettkampf hat man natürlich noch mal viel höhere Erwartungen, also auch an die Veranstalter. Und ja, aber auch da darf man nicht zu hohe Erwartungen haben. Weil das hat sie natürlich mit in den Wettkampf so richtig runtergezogen, sodass ich eine Höhen, die ich eigentlich im Training schon gesprungen bin, nicht geschafft habe. Also die Qualifikationshöhe war von 1,92 und ich weiß noch, wie ich da stand und im letzten Versuch wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte, weil ich musste ja meinen Anlauf verändern, weiter nach außen, der Kurvenlauf war ein ganz anderer und der Abstand war auch noch nicht so richtig. Also meinen Rhythmus habe ich jedenfalls überhaupt nicht gefunden. Also viele Athleten sagen ja auch, ich bin überhaupt nicht in meinen Wettkampf reingekommen. Meistens sind es dann solche Dinge, die vorher passieren, die einen einfach aus dem Konzept bringen und nicht bei sich bleibt, sondern mehr im Außen ist, sondern ja, und da sage ich immer, sich darauf zu fokussieren, was man zu tun hat. Und da habe ich es nicht geschafft. Da kam natürlich dann Zweifel und ja, und ganz viel Emotionen. Ich habe mich halt so klein und unbedeutend gefühlt in dem Moment, ne? Und hat mir überhaupt nichts geholfen. Und ja, bin dann natürlich völlig entsetzt aus dem Stadion so schnell wie möglich raus, um dann noch weiter ein bisschen zu trauern in meiner Unterkunft.
Wie würdest du, mal angenommen, du hättest die gleiche Situation heute wieder. Jetzt bist du ja logischerweise deutlich gewachsen. Wie würdest du heute damit umgehen, wenn das wirklich so wäre, dass, ja, keine Ahnung, vielleicht vorher, Entschuldigung für alle Zuhörerinnen, dass ein Furz quer sitzt oder du kriegst irgendwie einfach eine schlechte Nachricht, kann ja auch mal passieren, aber jetzt stehst du einfach da und musst diese Höhe machen. Wie würdest du heute damit umgehen?
Ja, ich würde immer versuchen, also entweder mich tatsächlich, wenn es so Wettkämpfe oder eine wichtige Aufgabe ist, die ich zu erledigen habe, Handy mal Seite. Heute ist ja immer das Handy, was uns viel ablenkt und wo die schlechten Nachrichten kommen. Und für den Moment, das sind ja oft eine Stunde oder auch ein Tag, sich wirklich auf das zu konzentrieren, was man gerade zu tun hat. Und ja, und sich immer sagen, so, ich bin hier und jetzt speziell im Hochsprung, jetzt hier, um darüber zu springen. Und ich habe diese Erfahrung ja auch mit nach Barcelona genommen und habe das sozusagen auf dem Weg dahin auch gelernt. Aber der erste Schritt ist wirklich zu sagen, so, also ich lasse mich davon jetzt nicht einkriegen. Habe ich ja übrigens auch direkt am Tag der Abreise gesagt, dass mir das nicht nochmal passiert, weil ich es einfach in 4 Jahren dann besser machen möchte. Also ich war mir sicher, das passiert mir nicht nochmal und musste mir dann halt nur danach überlegen, ja, wie ich es verhindern kann oder wie ich damit umgehe, ist ja eher der Umgang. Verhindern kann man so Situationen ja nicht, aber wie ich damit umgehe, da kann ich ja viel tun. Und das hat natürlich auch mit Selbstverantwortung zu tun, ja, dass man Verantwortung dafür übernimmt für die Dinge, die ich, ja, die bei mir nicht gut gelaufen sind, die ich dann aber auch besser machen kann. Und da rege ich jeden Athleten oder Athletin an oder auch Mitarbeiter, sich damit auseinanderzusetzen, wie kann ich mein Ziel erreichen? Was brauche ich dafür? Und unter welchen Bedingungen oder wie schaffe ich es unter anderen Bedingungen auch so bei mir zu bleiben und meinen Weg zu gehen? Da gehören natürlich viele Tools dazu, also Entspannungsübungen und eben dieses Visualisieren ist wichtig. Dann auch mal über seine Glaubenssätze nachzudenken. Mit welchen Glaubenssätzen gehe ich eigentlich in Wettkampf? Also bin ich wirklich überzeugt davon, dass ich das jetzt gerade schaffe, dass ich das kann? Das ist ja wichtig, eben nicht diese 12 Selbstzweifel zu haben, sondern davon überzeugt zu sein, ich kann diese Höhe schaffen oder ich kann mein Ziel erreichen. Also ob man das letztendlich erreicht, ist erstmal nicht wichtig. Es geht darum, dass man positiv in diese Aufgabe oder diese Aufgabe angeht, mit der Überzeugung, es schaffen zu können. Dann gehe ich auch aus dem Wettkampf, ich habe alles getan dafür. Also jetzt kann ich auch nichts mehr machen, wenn es doch irgendwie, keine Ahnung, wenn dann irgendwie jemand dazwischenläuft, ein Anlauf, so passiert ja auch schon mal. Da kann ich jetzt nicht wenig machen, aber ich kann mir zumindest hinterher sagen, ich habe alles getan, ich habe für die Dinge Verantwortung übernommen, für die ich ja verantwortlich bin und die ich ändern kann.
Und du hast das so schön vorhin auch gesagt, letztendlich ist es auch die Verantwortung über meine Gefühle dann zu haben, nämlich über die Situation, wie auch immer sie gewesen ist. Einfach eben tatsächlich, ja, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit der Situation um? Ich kann mich jetzt wie bei dir richtig bescheiden fühlen, voll ins Drama reingehen, mich als Opfer fühlen oder aber eben eine ganz andere Haltung einnehmen und sagen, okay, lief richtig schlecht, kann passieren, beim nächsten Mal mache ich es auf jeden Fall besser und dann gehe ich raus, habe ein Smilen auf dem Gesicht und kann den Tag noch weitererleben. Und ich glaube, das ist das Wichtige, der Umgang mit dem, was da gerade passiert. Und da haben wir es in der Hand. Wir haben immer die Wahl, wie wir uns fühlen wollen. Das kann uns niemand nehmen, egal wo wir gerade sind.
Das stimmt. Ich sage aber auch erstmal alle Emotionen rauslassen für den Moment, aber sich dann wirklich zu überlegen, bringt mich das jetzt weiter? Nein, ich gehe mein neues Ziel an und ja, überlege mal ganz genau, was ich auf dem Weg zu tun habe. Und das gibt einem auch das Gefühl von Selbstwirksamkeit, ja, dass man wirklich nicht an sich zweifelt und sich runterredet, runtermacht, sondern Okay, es gibt Dinge, die kann ich bewirken und meistens zeigt es dann ja auch die Zukunft oder der nächste Erfolg. Es muss kein Riesenerfolg sein, manchmal nur ein ganz kleiner Erfolg, der einen dann schon voranbringt. Und wenn man ja, dranbleibt, trainiert, nicht nur den Körper, sondern auch mental, das sage ich immer, ist wichtig. Auch das muss trainiert werden. Das kann man nicht einfach so mal eben machen und dann ist alles erledigt, sondern man muss das wirklich trainieren und ja, genau, wie du sagst, die Haltung dazu, eine positivere Haltung dazu einnehmen.
Ja, letztendlich, also ich habe so viele Glaubenssätze verändern können, aber einen konnte ich bis heute nicht verändern. Übung macht den Meister. Ist ja genau das, was du gerade gesagt hast.
Übung macht den Meister.
Ja.
Okay. Ja, ist das eher
Uralt und wirkt immer
negative
noch.
oder positiv? Kann
Das ist,
man.
ja, genau, ist halt die Frage, ne? Für die einen, die halt keinen Bock haben zu trainieren, ist das sicherlich ein negativer Glaubenssatz. Aber für diejenigen, die wissen, was da wirklich hintersteckt, ist es eben genau das, ne? Es ist ja, wenn wir uns angucken, gehen wir mal eben ins Unternehmerische rein, die halt einen radikal schnellen Erfolg in ihrem Business haben, bei denen ist halt oftmals auch so, dass sie genauso schnell, wie sie hochgekommen sind, auch wieder abfallen. Und ich glaube, das ist einfach auch das Wichtige. Es hat einen Grund, dass 90% der Startup-Unternehmen in den ersten Jahren scheitern. Aber es werden die weitermachen, die eben trotzdem dranbleiben und eben nicht aufgeben. Und wie Karl Pilse so schön sagt, ne, scheitern heißt, erfolgreich gescheitert zu werden. Ich liebe diesen Satz, weil er so viel aussagt.
Genau. Ja, und da sind wir eigentlich
Okay.
beim Thema Geduld. Also das ist, man muss sich auch, bei mir hat es Jahre gedauert, 8 Jahre gedauert, bis ich dann eben ganz oben war, ne? Und so ist es im Unternehmen oder mit dem Startup auch. Es dauert ein paar Jahre, bevor die wirklich sagen können, wir sind angekommen, ne? Auch wenn es erstmal erfolgreich läuft. Es muss dann halt auch irgendwie wiederholt werden, wenn man wirklich langfristig denkt und wirklich langfristig Erfolg haben möchte.
Absolut. Du hattest es vorhin kurz angesprochen. Zum Schluss noch eben ganz kurz möchte ich auch auf deine Autobiografie eingehen. Absprung im richtigen Moment, im letzten Jahr rausgekommen, kann ich jedem empfehlen. Magst du uns am Ende noch mal eine Anekdote aus diesem Buch erzählen, damit wir neugierig drauf werden?
Anekdoten. Ich weiß
Oder
gar nicht, welche ich
irgendein
alle mit
Einschneid, es geht ja
reingenommen habe.
vielfach um einschneidige Erlebnisse oder einschneidende
Ja, also
Erlebnisse.
was ich halt immer, was irgendwie auch toll war, wie man dann sozusagen hofiert wurde am Hofe sozusagen. Also ich tatsächlich auch ja mit Royalisten zusammengekommen bin. Also bei Ehrung zum Beispiel in Schweden mit dem schwedischen König und der Königin oder ja, solche Dinge oder mit dem heutigen Fürsten von Monaco, der war ist ja auch sehr der Leichtathletik oder dem IOC sehr nahe und der natürlich bei einer Ehrung auch immer dabei war. Das war irgendwie schon irgendwie was Besonderes. Und ja, also ich sage auch immer, das war immer ganz toll, auf dem Treppchen zu stehen, aber am schönsten waren immer die Geschichten, die so zwischendrin passiert sind. Und das war auch eigentlich das,
Ach,
was ich
schön.
am ehesten vermisst habe, nämlich die sozialen Kontakte, die Menschen wiederzusehen, die Athleten aus allen Herren Länder wiederzutreffen, die man ja bei internationalen kennengelernt hat. Und ja, das ist auch das, was mir als erstes gefehlt hat. Also weniger so dieser Sport selbst auch, ja, aber an erster Stelle nicht mehr in die Halle zu kommen und man wird begrüßt von Kollegen und Kolleginnen. Ja, also
Also das
auch das
Miteinander.
sch schätzen zu lernen im Nachhinein, was das doch auch für eine tolle Zeit war.
Schön. Ich danke dir, liebe Heike. Wenn man mehr über dich wissen will, gibt es deine Webseite, das weiß ich, die kommt natürlich in die Shownotes. Aber wo bei Social Media findet man dich am ehesten? Auch schon am ehesten?
Ja, also Instagram im Kleinen, ja, ich gehöre nicht mehr zu der Generation, die jetzt da voll reingeht, aber Instagram, Facebook und LinkedIn.
Ah, okay. Also so wie du es gerade gesagt hast, wahrscheinlich am ehesten LinkedIn oder generell bei allen dreien immer mal wieder.
Immer mal wieder, würde ich sagen.
Okay.
Ich bin immer ja, so ein bisschen faul, was Schreiben angeht, obwohl ich Bücher geschrieben habe. Ich muss dazu sagen, ich war nie die talentierteste im Schreiben oder habe ich zumindest gedacht, das war mein Glaubenssatz, ich kann es nicht. Ja, habe das überwunden, habe dann doch geschrieben und aber es hängt trotzdem immer noch irgendwie in mir drin, dass es mir schwerfällt oder viel Kraft koste zu schreiben. Aber ab und zu, Ja, habe ich da ein paar Beiträge drin und wahrscheinlich in erster Linie, klar, in LinkedIn, die ein bisschen ausführlicher sind.
Okay, also, Ladies, guckt dahin, schaut bei LinkedIn und holt euch ihre Biografie. Ich bin mir sicher, da werdet ihr eine Menge über die Heike auch noch erfahren, die wir jetzt hier logischerweise nicht mit anbringen konnten. Ich danke dir, liebe Heike, dass du heute hier warst, dass du uns ein bisschen hast eintauchen lassen in deine Welt, aber auch nochmal in die Welt des Hochleistungssports und worauf es ankommt und worauf es vielleicht auch nicht ankommt. Ich danke dir, liebe Zuhörerin, dass du heute mit wieder dabei gewesen bist. Ich bin mir sicher, dass du das eine oder andere für dich mitnehmen konntest. Ich freue mich, wenn du diese Folge likest, wenn du den Podcast likest, wenn du ihm eine entsprechende Bewertung gibst und natürlich auch nächste Woche wieder mit dabei bist. Liebe Heike, danke, dass du heute hier mit uns dabei gewesen bist.
Sehr gerne, hat mich sehr gefreut.
Heute möchte ich dich zu einem exklusiven, kostenfreien Online-Bootcamp für High-Performerinnen wie dich einladen, mit dem Titel Sinnkraft statt Sinnkrise, wie du deine Klarheit zurückgewinnst. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Doch mir sind in den letzten Monaten so viele Menschen begegnet, die sich irgendwie lost fühlen, die sich verloren in dieser Welt fühlen. Warum auch immer, ob es der Sinn ist, der ihnen in ihrem Job verloren gegangen ist oder in ihrem Business. Ob sie sich vielleicht völlig verloren in ihrer Beziehung fühlen, weil sie nichts mehr mit dem zu tun hat, wie es zu Beginn mal gewesen ist. Ob sie vielleicht krank sind, ob es die Demokratie ist, die irgendwie immer mehr zusammenzubrechen scheint, oder die Politikverdrossenheit. Gründe derer gibt es sicherlich viele. Wenn du auch irgendwie so ein Gefühl hast, dann freue ich mich, dich am 11. und am 13. Februar jeweils von 19 bis 20:30 Uhr begleiten zu dürfen. An diesen Abenden geht es um ein radikal ehrliches und klärendes Treffen mit deinem Leben, damit du wieder Klarheit bekommst, denn Erfolg braucht bekanntlich Klarheit und die wirst du definitiv bekommen. Mein Versprechen an dich ist, dass am Ende der 2 Tage du deinem Sinn nicht nur wieder auf die Schliche gekommen sein wirst. Du wirst mit einem konkreten Plan für die nächsten Schritte in deinem Leben gehen, Schritte, die du mit Zuversicht und neuer Energie dann umsetzen kannst. Wo auch immer dir der Sinn verloren gegangen ist, du hast dann Klarheit und eine eindeutige Neuausrichtung. Das Bootcamp findet logischerweise live statt. Solltest du an irgendeinem der Abende nicht Zeit haben, gar kein Thema, es gibt natürlich eine Aufzeichnung, doch mag ich dich daran erinnern, live hat natürlich immer eine andere Energie und du kannst mir alle Fragen stellen, die dir in diesem Kontext, was das Thema Sinn angeht, wichtig ist. Ich freue mich, wenn ich dich an diesen beiden Abenden begleiten darf und du wieder die Klarheit bekommst, die wichtig ist. Denn du weißt ja, mir geht es darum, dass du deine Haltung immer mehr stärkst und je mehr Klarheit du hast, umso leichter ist natürlich auch die eigene Haltung. Jetzt wünsche ich dir noch einmal ein ganz wundervolles Wochenende und freue mich, wenn wir uns am 11. und 13. Februar sehen. Den Link findest du natürlich unten in den Shownotes. Bis dahin, alles Liebe hier von der Costa Blanca, dein Siranus.